Hallo, mein Name ist Philipp Tusch und ich bin Geschäftsführer von Planinia Consulting aus Köln und wir sprechen heute über Content Experience. Wenn du wissen möchtest, wie dir Content Experience dabei hilft, dein Content Marketing auf das nächste Level zu heben, mehr Umsatz oder Leads zu generieren und von wem man noch richtig was lernen kann in dem Bereich, dann bleib dran.
OMT.
Ich stelle oft die Frage, ja und jetzt, also what's next? Ja, ich hab einen Inhalt konsumiert, der war vielleicht richtig gut, der hat mir wirklich weitergeholfen. Ja. Ich habe vielleicht einen Ratgeber gerade gelesen oder ein Tutorial, das mein Problem gelöst hat. So, und dann bin ich fertig damit und was jetzt? Ja, und genau hier sollte dieser Content leitend sein. Ja, also vielleicht ist ein angepasstes E-Mail-Formular mit einer Newsletter-Strecke, die auf diesen Inhalt natürlich gemünzt ist, das Richtige. Ja, oder?
Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
Hallo Philipp, schön, dass du da bist. Wofür steht das Keyword Content Experience?
Hallo Mario, danke, dass ich da sein kann. Also, Content Experience, die einen würden sicherlich sagen, das ist das nächste große Buzzword. Aber im Grunde ist es eine Wortneuschöpfung aus zwei unterschiedlichen Disziplinen. Das steckt schon im Wort drin. Aus der einen Richtung Content Marketing und aus der anderen Richtung Customer Experience. Und genau dazwischen, da bewegen wir uns in der Content Experience. Das heißt, beide Disziplinen haben ja das gleiche Ziel. Sie wollen das Nutzererlebnis mit der Marke verbessern. Und es geht hier eben nicht nur darum, Inhalte zu erstellen, die zielgruppenrelevant sind und unterschiedlich aufzubereiten, sondern in der Content Experience geht es darum, diese Inhalte auch so zu inszenieren und so aufzubereiten, dass der Nutzer merkt, dass es ein geiler Inhalt ist, dass der Nutzer sich daran erinnert und positiv erinnert, also quasi ein Top-of-Mind-Content zu erstellen. Also hier steht so ein bisschen das Nutzungsumfeld mehr im Vordergrund als der Inhalt an sich.
Cool. Also cooles Thema. Ich meine, wir beide reden ja schon ein bisschen länger über das Thema. Hast du auch schon mal ein Webinar zu dem Thema bei uns gehalten? Wie bist du damals auf dieses Thema gekommen?
Ja, das ist eine lustige Geschichte. Es ist wahrscheinlich eine Geschichte, die jeder Content-Marketer irgendwann mal erlebt. Ja, ich habe bei einem, es war ein großes E-Commerce-Unternehmen, dort habe ich im Content-Marketing, also beziehungsweise im Online-Marketing gearbeitet. Da gab es noch gar kein Content-Marketing-Team. Ja, und da habe ich aus der Richtung des SEOs kommend ein Content-Team aufgebaut und dann ganz klassisch das gemacht, was man im Content-Marketing macht. Ja, wir haben recherchiert, was sind Inhalte, was sind Probleme, die die Zielgruppe hat. Und haben dazu dann Inhalte veröffentlicht, nach und nach. Und die Inhalte waren auch wirklich Inhalte mit Mehrwert. Ja, also wenn man die so durchgelesen hat, hat man gedacht, ja, das hilft durchaus weiter. Aber wir hatten zwei Probleme da. Das erste, intern haben wir ein bisschen Gegenwind bekommen. Wir haben sehr viel Geld dafür ausgegeben, Inhalte zu veröffentlichen. Und dieser Content verkauft jetzt in erster Linie nicht. Also, wenn man jetzt auf die Conversion-Rate von Content guckt, dann ist das extrem niedrig. Ist ja klar, es ist ja informationeller Inhalt. Und das zweite Problem, was wir hatten, ja, Content Marketing hat zu der Zeit in unserem Wettbewerbsumfeld jeder gemacht. Ja, also wir mussten uns irgendwie abheben. Und genau diese beiden Probleme, die löst Content Experience so ein bisschen. Das wurde damals in den USA schon sehr stark diskutiert. Das ist dann so ein bisschen nach Deutschland geschwappt, das Thema, und wird jetzt auch hierzulande mehr diskutiert. Und zwar vor dem Hintergrund, dass die Verbraucher, die Nutzer, die den Inhalt, den wir im Content Marketing ja immer wieder veröffentlichen, die vergleichen diese Inhalte bzw. das Erlebnis mit dem Inhalt nicht mit dem Wettbewerb, sondern mit dem, was sie gewohnt sind. Und was sind wir gewohnt? Wir sind Google Maps gewohnt, wir sind Airbnb gewohnt, all diese ganz großen Plattformen, die genau wissen, wie man Informationen aufbereitet. Ja, also wenn wir an uns denken und Google Maps öffnen, öffnen wir einen Standort, ja, und dann sehen wir, da sind Rezensionen, da sind Fotos, Öffnungszeiten, der Link zur Website, alles auf einen Blick. Ja, alles kontextuell gebündelt, ja, und sehr sinnvoll aufbereitet, sehr kurz, schnelllebig. Ich kann es super einfach konsumieren. Und unsere Inhalte, die wir damals veröffentlicht haben, das waren eher so 800.000 Wörterinhalte. Ein bisschen Richtung Textwüsten, ja, und da braucht man eine Lösung für. Und dann habe ich gesagt, okay, Content Experience ist eigentlich genau das, was jetzt weiterhilft.
Lass uns mal konkret werden. Was macht nun eine gute Content Experience aus?
Ja, konkret ist gut, ja. Also ich sage öfter, so gerade im Content-Marketing, so eine Strategie ist extrem wichtig und es gibt den Rahmen, aber der wirkliche Erfolg von Content, der ist in der operativen und das sind so die Merkmale von Content Experience, die jetzt zum Tragen kommen. Ich habe da so 4 Merkmale, die ich da identifiziert habe oder die es auch in den USA so diskutiert werden. Das erste, das ist die Interaktion. Das zweite ist die Struktur und Aufbereitung. Das dritte ist die Auffindbarkeit von Inhalt und dann die nahtlose Weitergabe. Und ich erkläre mal ganz kurz, was damit gemeint ist. Ja, das erste, quasi die Interaktion mit dem Content. Ja, das klingt jetzt erstmal nach einem ganz großen Projekt, ja. Als müsste ich jetzt einen großen Chatbot bauen, um Inhalte wirklich interaktiv zu bauen. Aber ich finde, es reichen hier echt schon kleine Elemente. Es geht wirklich darum, den Nutzer zu aktivieren, dass Inhalte nicht nur, ich lehne mich zurück und konsumiere und bin passiv, sondern dass der Nutzer an der Stelle auch selbst aktiv wird. Ja, also zum Beispiel auf Buttons klicken kann, damit sich Textblöcke austauschen, also sozusagen Content personalisieren kann. Ja, dass er auf ein Inhaltsverzeichnis klicken kann, um zum Beispiel schnell zum Ziel zu kommen. Und dass es insgesamt einfach Spaß macht, so Inhalt zu konsumieren. Ja, das ist dieser Bereich Interaktion. Und das geht schon ein bisschen über in diesen zweiten Bereich, also in Struktur und Aufbereitung von Inhalten. Ihr hattet hier beim OMT mal den Podcast zum Thema Content Design. Ja? Das war ein sehr spannender Podcast, kann man übrigens wirklich mal reinhören. Und Content Design und Content Experience gehen hier an dieser Stelle Hand in Hand. Ja? Also dass der Inhalt nicht nur relevant für den Nutzer ist, sondern der Nutzer auch sieht, dass er relevant ist. Also zum Beispiel, wenn ich mit dem Smartphone draufgehe, will ich schnell und auf den ersten Blick sehen, dass ich diesen Inhalt super einfach konsumieren kann, dass es nicht nach Arbeit aussieht, ja, und will auch schnell sehen, dass dieser Inhalt mein Problem löst. Also lohnt sich das jetzt hier überhaupt weiter runter zu scrollen? Ja, und da geht es wirklich um den ersten Sichtbereich von Content. Ja. Und auch die Frage, sind Content-Elemente wirkungsvoll eingebracht? Also haben wir keine Textwüsten. Ja, wir kennen das, Mario, du kennst das vielleicht auch aus Projekten, die du betreust, so Textwüsten im E-Commerce, ja, unterhalb von Kategorien. Ewig lange Texte. Das macht keinen Spaß, die zu konsumieren. Und hier kann man an der Struktur und an dieser Aufbereitung von Content weiterarbeiten, ja, dass es wirklich erlebbarer Content ist. Das dritte Kriterium von Content Experience, das ist mir aber besonders wichtig. Also Struktur, Aufbereitung, Interaktivität, klar, das geht alles um den Content selbst. Aber das bringt alles nichts, wenn der Nutzer nicht draufkommt. Ja? Und ich finde, man kann, also gerade im Content Marketing können wir alle noch ein bisschen besser daran arbeiten, Inhalte auch intern in eigene Kanäle und vor allem auf der eigenen Seite zu distribuieren. Ja? Also zu überlegen, an welchem Touchpoint braucht der Nutzer oder die Nutzerin diesen Content jetzt eigentlich? Einfaches Beispiel, im E-Commerce haben wir eine Kategorieseite, haben dort Filter, die ich bedienen kann, um die Produkte einzugrenzen, ja, und um so mehr in Kaufreife zu kommen, also immer näher am Kauf ran. Und diese Filter verstehe ich nicht. Ja, ich weiß vielleicht nicht, was ist der Unterschied zwischen Filteroption 1 und Filteroption 2. Da sind vielleicht Fremdwörter drin. Und genau an dieser Stelle kann ich ja schon Content platzieren und zum Beispiel diese Fremdwörter erklären, ja, über so einen Tooltip zum Beispiel oder über so eine kleine Lightbox, die ich öffnen kann. Ja, es hilft mir nichts, wenn ich irgendwo im Blog einen Text dazu veröffentlicht habe, was genau dieses Fremdwort bedeutet, ja, um das zu erklären. Es hilft dem Nutzer nichts, der jetzt gerade diese Filter bedient im E-Commerce. Ja, das heißt, Infos da anzeigen, wo sie für den Nutzer relevant sind. Ja, und das Gleiche funktioniert auch andersrum. Ja, also nahtlose Weitergabe, sage ich dazu immer. Ich stelle oft die Frage, ja, und jetzt? Also, what's next? Ja, ich hab einen Inhalt konsumiert, der war vielleicht richtig gut, der hat mir wirklich weitergeholfen. Ja, ich habe vielleicht ein Ratgeber gerade gelesen oder ein Tutorial, das mein Problem gelöst hat. So, und dann bin ich fertig damit. Und was jetzt? Ja, und genau hier sollte dieser Content leitend sein. Ja, also vielleicht ist ein angepasstes E-Mail-Formular mit einer Newsletter-Strecke, die auf diesen Inhalt natürlich gemünzt ist, das Richtige. Ja, oder vielleicht will ich einen Kommentar da lassen. Vielleicht will ich jetzt in irgendeine Facebook-Gruppe rein, will irgendeinen Podcast anhören, ja, zum Beispiel. Oder ein Video angucken, was sich auch mit dem Thema beschäftigt. Also nahtlos zwischen unterschiedlichen Content-Assets hin und her leiten, dass sich das für den Nutzer wie eine Journey anfühlt. Ja, kein Bruch, keine Lücken dazwischen. Das sind so die wichtigsten Kriterien, aber da merkt man schon, das geht schon sehr stark auch in die Operative rein, ja? Also wirklich dann in die Aufbereitung der Inhalte.
alles total geile Punkte, die man als Einzelnes, würde ich sagen, schon ja, sich sehr viel mit beschäftigen kann. Lass doch mal ein bisschen von dem Konkreten, irgendwas ist es schon auch noch theoretisch gewesen, aber schon sehr konkret auf User, auf Content Experience ausgelegt. Lass uns noch konkreter werden. Hast du Beispiele? Gibt es vielleicht irgendwelche Player im Netz, wo du sagst, guckt euch das mal an oder einzelne Fälle oder wie auch immer?
Ja, also ich kann schon Beispiele nennen. Also ich bin auch immer auf der Suche nach Beispielen. Und ich finde, ich komme aus einem redaktionellen Bereich. Ich hatte früher auch eine eigene kleine Redaktion, also ein eigenes Magazin. Und mein Bruder ist Journalist. Also ich bin nah am Journalismus dran. Und ich muss sagen, nachdem ich mal so ein bisschen mich mit dem Thema beschäftigt habe, muss ich sagen, also was der Journalismus macht, das ist richtig gut, ja, weil im Gegensatz zu uns Content-Marketeers ist bei Journalisten, also bei Verlagen, Content das Produkt, ja, und das ist eine ganz andere Denkweise. Also stell dir mal vor, bei uns im Unternehmen, vielleicht im E-Commerce oder im B2B, ist Content genauso wichtig wie das, was wir verkaufen oder das, was Geld macht. Ja, was würde sich denn da alles ändern? Also zum Beispiel der Kundenservice würde den Link von einzelnen Inhalten an jeden schicken, wenn es passt gerade. Ja, oder der Vertrieb würde diese Verweise oder den Content immer in seine Mails einbauen. Die IT, die würde dafür sorgen, dass jeder den Inhalt findet. Ja, überall. Ja, und selbst in der Bestellbestätigung kann man auf Inhalte verweisen. Also einfach mal quasi dieses Gedankenexperiment einfach mal umdrehen. Was passiert, wenn Content das Produkt ist? Und wie würden wir das bewerben? Und ich glaube, das macht der Journalismus richtig gut. Also ich kann nur jedem raten, da mal sich so 10, 15 Minuten Zeit zu nehmen und auf die großen Themenseiten zu gehen von Zeit Online, von Spiegel, vom Handelsblatt und wie sie alle heißen. Und sich dort anzugucken, wie Content miteinander vertratet ist. Ja, also die Themen hab's allein schon zu Themen wie dem Coronavirus, der Bundestagswahl, immer große Themen, die Leute interessieren, und dafür machen die Zeitungen Themen-Hubs auf, an denen andere Content-Assets, also nicht nur Artikel, sondern auch Podcasts, Videos, interaktive Studien, ja, irgendwas, was ich anklicken kann, miteinander verbunden sind. Und auf diesen Themen-Hubs sind sie nicht chronologisch sortiert, nein, sondern thematisch sortiert, also kontextuell. Und das ist viel, viel sinnvoller, ja. Ich will vielleicht an einer Stelle wissen, was gerade das Neueste, aber gerade zu ganz großen Themen will ich vielleicht auch Grundlagenartikel, will ich vielleicht Meinungen auch mal hören. Und da sind diese Themen-Hubs im Journalismus wirklich ein gutes Vorbild, wo wir uns was abgucken können. Ja, oder zum Beispiel, was ich gesehen hatte, dass Spiegel Online nicht nur einen allgemeinen Newsletter hat, sondern für unterschiedliche Themen auch kleinere Newsletter, ja, die an denen man sich eintragen kann. Und diese Newsletterbox ist dann zum Beispiel in diesem Themenhub drin. Ja, also aus Nutzersicht natürlich extrem cool. Ja, ich will mich zum Beispiel Coronavirus hat uns im Jahr 2020/21 sehr beschäftigt. Ich will mich darüber informieren, komme dann auf den Themenhub, finde Artikel darüber, finde Podcasts darüber, und dann wird mir angezeigt, hier, hinterlass doch deine E-Mail-Adresse und du wirst weiterhin informiert zum Thema Coronavirus und nicht zu allen anderen Themen, die mich vielleicht gar nicht interessieren, sondern nur dazu. Ja, das ist eine gute Antwort auf diese Frage, what's next? Ja, also was will ich machen, nachdem ich den Content konsumiert habe? Und da ist der Journalismus einfach uns weit voraus, muss ich so sagen, also muss ich so eingestehen. Ja.
Hast du, oder vielleicht anders, wir haben ja Hörer aus allen möglichen Bereichen, von KMUs bis große Konzerne, aber auch One-Man-Shows. Welche Unternehmen sollten sich deiner Meinung nach mit dem Thema Content Experience beschäftigen?
Ja, gute Frage. Also wenn ich's pauschal beantworten müsste, also alle Unternehmen, die irgendwie Content veröffentlichen, ja, natürlich. Also wenn jetzt die HörerInnen da draußen irgendwie schon mit Content-Marketing angefangen haben und sagen, ja, gut, ich veröffentliche jetzt hier regelmäßig Content, wir haben da schon so unseren Prozess, aber der Wettbewerb macht das auch, ja. Jetzt, wie kann ich mich davon abheben? Ich glaube, da ist Content Experience ganz gut. Ja, und um da auch nochmal konkret zu werden, ja, die ganz großen Unternehmen, so ein Pampers, so ein Samsung, so ein Nivea, die stecken massig Geld in Content. Ja, und da können wir uns auch so ein bisschen was abgucken. Ja, also auch als ganz kleines Unternehmen zum Beispiel, wenn wir auf die Pampers-Seite gucken, da finden wir richtig viele Inhalte, die rund um das Baby, auch rund um die Schwangerschaft und vor allem auch ganz viele spielerische Generatoren, ja, so, aber auch so ganz simple Generatoren, wie zum Beispiel ein Windelrechner. Ja, ich sag, hey, mein Baby ist 7 Monate alt und Pampers sagt mir, wie viel Windeln es verkauft hat. Ja, das ist nichts Komplexes, da steckt keine Rechenleistung dahinter. Das ist nur eine Eingabe und eine Ausgabe, also super einfach programmiert, aber sehr interaktiv. Das macht Spaß für mich als Nutzer zu bedienen, ja. Und das können auch schon ganz kleine Unternehmen, wenn sie die ersten Inhalte veröffentlicht haben und sagen, ja, ich will jetzt aber hier best in class sein. Ich will nicht nur ein weiterer Inhalt sein, sondern ich will wirklich der beste Inhalt zu dem Thema sein. Ja, und da kann man ganz vorne mitspielen mit diesen Grundlagen der Content Experience. Ja. Wer jetzt noch nicht mit Content Marketing gestartet ist, also ganz am Anfang vielleicht steckt oder gerade das erst plant, der muss natürlich erstmal die Grundlagen, Hausaufgaben in Content Marketing machen. Ja? Also das ist ja klar, die passenden Inhalte finden und gucken, welche Kanäle, welche Formate möchte man da spielen. Und dann, wenn es halt weiter Richtung, gerade Richtung On-Page-Content geht, dann kann man quasi sozusagen in der operative Content Experience draufsetzen und mitdenken. Ja? Also so ein bisschen sich einzelne Inhalte vorknüpfen und da wirklich das Beste rausholen.
Die typische Frage, die immer kommt, ist das für B2B oder B2C eher Thema?
Beides. Also ich habe es, wenn ich Beispiele suche, finde ich die meisten Beispiele in B2C tatsächlich. Und da muss ich auch sagen, dass vor allem starke Marken, also vor allem so Direct-to-Consumer-Marken, ja, ein sehr hohes Interesse daran haben, nicht nur Textwüsten zu veröffentlichen, weil sie leben von dieser Markenwelt, ja, und sie wollen den Nutzer in diese Markenwelt reinholen und sind von Natur aus eher Content fokussiert, was kreativen, was inspirierenden Content angeht, ja, und sind von der Natur aus eher visueller vielleicht auch, ja, und zum Beispiel einzelne Bilder oder Videos produziert, die auf den Webseiten angezeigt werden. Aber nicht nur B2C. Also ich würde auch sagen, für den B2B-Bereich ist das ganz interessant, und zwar dann, wenn Klasse statt Masse zählt. Ja, also wenn man besonders herausstechen möchte in einem Bereich. Und ich glaube, gerade im B2B zählt sehr oft Klasse statt Masse. Ich habe auch ein gutes B2B-Beispiel mal gefunden. Das war von einem Kassensystemanbieter, also die haben für Offline-Läden quasi wirklich die Kassen gestellt. Und da gab es ja diese Kassenschutzverordnung, wir kennen es alle als Bonpflicht, gab es mal. Also da musste jedes Kassensystem plötzlich so einen Bon drucken können, ja, und das war dann verpflichtend. Und dazu hat dieser Systemanbieter einen Inhalt in seinem eigenen Blog veröffentlicht, der erstmal recht informativ ist, ja, interessiert jeden. Vielleicht noch ein Newsletter dazu veröffentlicht für die Bestandskunden, ja, B2B. Und in diesem Inhalt, ja, das war nicht nur einfach ein normaler Blogartikel, sondern in dem Inhalt hat dieser Kassensystemanbieter eine Facebook-Gruppe verlinkt, die selbst erstellt haben. Und diese Facebook-Gruppe, da können sich dann die Nutzerinnen dieses Kassensystems, aber auch andere, darüber austauschen, wie man diese Bonpflicht verwirklicht, ja, und was in dieser Kassenschutzverordnung noch so drin steht. Das heißt, der Spin war, die Kommunikation war, hey, wir haben dich jetzt informiert über die Bonpflicht, aber die Kassenschutzverordnung bietet noch viel mehr. Tritt jetzt unserer Facebook-Gruppe bei und bleib immer auf dem Laufenden, wenn irgendwelche rechtlichen Änderungen passieren. Ja, und das ist doch genial. Also das ist doch genau das, was ich jetzt suche. Ja? Ich habe erst das Benutzerbedürfnis befriedigt und dann diese Frage, what's next, noch beantwortet und den Nutzer quasi noch gebunden. Aus Unternehmenssicht absolut hervorragend auch Content mit den Business-Zielen verankert. Ja? Also ich will ja die Nutzer nicht nur auf der Seite haben, sondern auch irgendwie binden und am Ende natürlich was verkaufen, klar. Also dementsprechend war diese Facebook-Gruppe ein sehr gutes Vehikel, ja, zwischen Informationen und Transaktionen. Ja? Und da braucht man immer diese Zwischenmaßnahmen, ja, um von Content zum wirklichen Verkauf zu kommen. Ja. Und das war zum Beispiel ein gutes Beispiel im B2B. Also es geht auch im B2B richtig gut. Ja. Und man kann sich auch natürlich im B2B wirklich Mühe geben, Content schnell erfassbar zu machen und sowas. Ja.
Das Thema B2B und B2C, das kann man auch stundenlang diskutieren, vor allem, naja, egal. Du gibst ja bei uns ein tolles Seminar, ich durfte selbst dem auch schon beiwohnen, zum Thema Content Marketing für E-Commerce, weil ich nach dem Seminar gesagt habe, das ist eigentlich für jeden interessant. Da muss man auch nicht nur im E-Commerce zu Hause sein, weil da nimmt man unglaublich viel mit, wie man Content aufbereiten soll. Da war ja Content Experience auch ein Teilthema. Und ich würde dich jetzt gerne an der Stelle bitten, man könnte das jetzt als Anteasern fürs Seminar, wie geil das Seminar ist, aber einfach als Mehrwert für die Hörer. Hau doch mal ein paar Tipps raus, wie man seine Content Experience zeitnah steigern kann und wo sollten Unternehmen anfangen zu optimieren. Ein paar Tipps, ich sag mal, unter 3 brauchst du gar nicht aufzuhören, dann veröffentliche ich den Podcast nicht und 5 wäre cool. Bisschen Druck aufbauen.
Ja, okay. Das kriegen wir bestimmt hin, ja. Also, genau, wie man die Content Experience steigern kann, ja. Also, das setzt ja voraus, dass man quasi schon Content veröffentlicht, ja, oder veröffentlicht hat, ja, und den gibt's jetzt erstmal, ja, der ist da, so. Und jetzt können wir uns quasi überlegen, okay, wie können wir diesen Content zum besten Content machen? Und ich würde sagen, das allererste, was mir einfällt in diesem Kontext, ist erstmal Umgebung reduzieren, ja, also alle ablenkenden und störenden Elemente dieses Contents einfach weg damit, ja. Beispiel, ganz oft sehe ich in einem Blog zum Beispiel, wird Content veröffentlicht und irgendwo zwischendurch befindet sich einfach eine Box, hier, trag dich in unsere Newsletter ein, bleib immer auf dem Laufenden. Für mich, also das stört mich eher, wenn ich gerade auf Problemlösungssuche bin für mein konkretes Problem. Ja, warum sollte ich mich jetzt da eintragen, für immer auf dem Laufenden bleiben? Ich weiß doch gar nicht, für was ich da immer auf dem Laufenden bleiben will, weil ich sehe ja gerade nur ein einzelnes Content-Piece von dir und ich habe gerade nur mein akutes Problem. Ja? Das heißt, das ist etwas, was vielleicht nicht im Sinne einer guten Content-Experience ist. Ja? Oder Umgebung reduzieren, Stichwort dazu auch eine Sidebar zum Beispiel. Ja? Sind da wirklich Inhalte, die geklickt werden? Ja, ihr könnt ja mal auch bei euch in Analytics reingucken oder so Tools verwenden, auch Heatmap-Tools vielleicht, um zu schauen, wird die genutzt, diese Sidebar? Ja? Vielleicht kann man das auch einfach raushauen, ja, wegschmeißen. Ja? Umgebung reduzieren und vielleicht auch, wenn wir bei dieser Reduktion sind, vielleicht auch unnötigen Content auf der Seite wegschmeißen. Ja, also ich sage immer, so kurz wie möglich, so gut wie möglich. Ja, also zum Beispiel, wir kennen alle diese, hatte ich eben auch schon mal kurz angesprochen, diese ganz langen Kategorietexte im E-Commerce unter den Produkten. Und das sind sicherlich gute Ratgeber und da hat sich sicherlich jemand Gedanken gemacht und SEO optimiert und vielleicht auch mit Mehrwert, ja. Aber vielleicht passt da ein anderes Format. Also vielleicht nicht unbedingt lange Textblöcke, sondern so ein Format wie: diese 5 Fragen musst du dir stellen. Ja, und dann 5 Fragen, die man aufklappen kann, 5 kurze Antworten und dann vielleicht noch ein kurzes abschließendes Fazit drunter. Ja. Hilft dem Nutzer wahrscheinlich genauso wie ein 800-Wörter-Text. Ja. Und an der Stelle also so viel reduzieren wie möglich, solange es natürlich verständlich ist. Ja. Das ist das Erste, was mir einfällt. Das Zweite, was mir einfällt, bestehende Touchpoints nutzen. Ja, also wir haben ein bestehendes Unternehmen, wir haben vielleicht schon Content veröffentlicht, wir müssen jetzt einfach das nutzen, was wir schon haben. Zum Beispiel die Bestellbestätigung, ja, im E-Commerce oder ein E-Mail-Funnel, den wir schon haben im B2B. Und diese Touchpoints, dort auch den Content, den wir jetzt gerade neu veröffentlicht haben, zu distribuieren, das wird so oft vergessen. Ja, also da wirklich hingehen und sagen, hey, in die Bestellbestätigung, der Nutzer hat gerade das und das Produkt gekauft, dazu haben wir diesen After-Sales-Content, ja, dann binden wir den da bitte auch ein, ja, damit der Nutzer den Content auch findet, und zwar genau dann, wann er ihn braucht. Ja, also diese bestehenden Touchpoints einfach mal aufmalen kurz, hey, welche Kontaktpunkte hat der Nutzer, so, und dann können wir überlegen, okay, an welchem Kontaktpunkt will der Nutzer was wissen, ja, und dazu haben wir schon Inhalt, dann verknüpfen wir den doch damit, ja. Das ist vielleicht so der zweite
das
Tipp.
Der ist, dritte Tipp. Und das ist ja ein geiler Tipp, weil ich immer wieder sage, ja, also ich möchte es mal verstärkt von meiner Sicht mal nennen, wie häufig existieren schon Assets. Man hat sie für einen Zweck gebraucht, aber ich nenne es dann auch gern Content Recycling. Ist ja eine Art Content Recycling, dass man einfach überlegt, wo kann ich den Content denn noch einsetzen? Also das ist echt, das sehen wir immer wieder. Ich meine, es wird bei dir genauso sein, dass Sachen gebaut werden, weil einer eine gute Idee hatte, aber dann wird das auch nur für diesen einen Zweck eingesetzt. Und eigentlich hast du ganz viele Momente, wo du vielleicht das oder in der ähnlichen Abwandlung das wieder nutzen könntest. Und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, dieses Aufmalen der Touchpoints, also da, wo irgendetwas, also ich rede dann immer gerne von der Customer Journey, wann haben wir den ersten Kontaktpunkt, in welcher Situation ist er da, noch weit weg vom Produkt, nah am Produkt, was auch immer, oder nach dem Produkt. Und wie du es eben gesagt hast, so, wenn jemand den Kauf getätigt hat, nach der Bestellbestätigung, was passiert denn dann eigentlich? Fortführender Inhalt oder was auch immer. Oder wie ich immer gerne sage, Inhalt, der einen Fan macht. Also aus dem Kunden einen Fan, einen Promoter schafft, kreiert. Das ist eigentlich für mich, ich will nicht sagen der wichtigste Content, weil wir müssen ja auch erstmal einen Kunden finden, aber was gibt es denn Besseres, als wenn Leute anfangen, noch positiv von dem Produkt zu reden und wie sagt man, Word of Mouth anzetteln. Ja? Deswegen, als einer der Punkte, möchte ich das noch verstärkt von meiner Seite. Ihr habt schon Assets, also Content Assets, dann nutzt sie und überlegt euch immer, wo ihr sie noch nutzen könnt. So, ja. Tipp 3.
Genau, Tipp 3. Vielleicht mal ganz, ganz konkret. Also jetzt, was man wirklich jetzt nach dem Podcast direkt machen kann. Ich bin ein ganz großer Fan von einem ganz bestimmten Element für On-Page-Content. Und zwar ist das ein, ich nenne das immer ein Auf-einen-Blick-Element. Ja? Und dieses Auf-einen-Blick, ich habe das zum ersten Mal gesehen im Gesundheitsportal von unserem Bund, also gesund.bund.de. Und dort wird für jeden Inhalt darüber eine Stichpunktliste erstellt, die quasi diesen Inhalt in wenigen Sätzen zusammenfasst. Also das sind 4 bis 5 Stichpunkte, sind aber schon ganze Sätze pro Stichpunkt, die nochmal umreißt, ja, was ist das Wichtigste, was ist der Kern von diesem Inhalt. Wie so eine Executive Summary, nur für den Inhalt, für faule Nutzer oder für Nutzer, die einfach wissen wollen, okay, lohnt sich das jetzt hier wirklich reinzulesen. Ja, so ein auf einen Blickelement einfach mal für seine Inhalte zu erstellen. Und dann kann man ja zum Beispiel nachgelagert messen oder man kann das über AB-Tests messen, ja. Was hat das für Auswirkungen darauf, ob der Inhalt gelesen wird oder nicht? Ja, das ist zum Beispiel ein sehr spannendes Experiment, finde ich. Also auf einen Blick. Tipp 4. Ich würde sagen, das ist jetzt wieder ein bisschen strategischer. Ich habe das mal genannt, die Netzwerkstrategie, ja, um kommunikative Lücken zu finden. Also auch sehr, sehr einfach. Ich habe meinen Inhalt, ja, ich male mir den nochmal auf ein weißes Blatt Papier auf, ja, Tabula Rasa. Und jetzt frage ich quasi alle umliegenden Leute, die gerade im Büro, die ich irgendwie gerade finden kann, frage, hey, kannst du mal kurz den Inhalt hier lesen? Das macht man auch viel zu selten, seine eigenen Inhalte lesen, finde ich. Also meistens wird irgendwie der Text dann veröffentlicht und danach liest ihn nie jemand. Aber hey, mach das mal, lass mal den Inhalt lesen und dann soll derjenige oder diejenige einfach mal aufschreiben, was für Fragen sich daraus ergeben. Ja, also Kommunikationslücken entdecken. Ja, also was habe ich nicht genug erklärt? Ja, oder wo kann ich jetzt noch hin verlinken? Also um diese Frage, was als nächstes passieren kann, noch ein bisschen besser zu beantworten. Und das male ich um den Inhalt drumherum und irgendwann habe ich ein ganz großes Netzwerk von meinen Inhalten. Ja, es sind nicht nur alleinstehende Content-Pieces, die veröffentlicht werden, sondern auch immer weiterführende Inhalte. Das machst, also beim OMT macht ihr das zum Beispiel, vielleicht, ne, ihr nennt das anders, macht das anders, aber was beim OMT auffällt, ist, dass in Artikeln zum Beispiel immer die passende Webinare oder passende Podcasts direkt mit eingebunden sind. Ja? Und allein so eine Kleinigkeit, ja, das zu nutzen, was man hat und das auf bestehenden Content zu bringen, ich glaube, das ist schon sehr, sehr viel wert. Ja, also fragt ruhig Außenstehende mal nach diesem nächsten Schritt. Ja, und nicht nur immer selbst, weil man es selbst irgendwann mit Scheuklappen belegt und kommt da nicht weiter.
Ja. Ich bin immer so ein Fan davon zu sagen, also ich mache das ja häufig auch dessen, weil aufgrund dessen, dass ich ja gefunden werden will. Also oft ist ja Content auch mit SEO verbunden. Nicht immer, ich weiß, nicht falsch verstehen. Die Social-Media-Marketer unter euch werden mir jetzt vielleicht ins Gesicht springen wollen. Aber ich bin ja von Haus aus SEO. Du hast, glaube ich, auch einen SEO-Background. Dementsprechend, wenn ich guten Content, viel Content produziere, auch so ein bisschen auf gewisse Keywords schiele, dann schaue ich mir immer gerne an, was sind denn so die 10, 20 besten Treffer, die aktuell dort ranken. sag mir, ja, vieles von dem muss ich vielleicht auch kopieren oder nicht kopieren in Form von jetzt negativ kopieren, sondern ich nehme mir vielleicht die ganzen Punkte, über die die 20 Seiten schreiben, zusammen und suche für mich, versuche ich dann aus diesen Inhalten das Beste kann das Längste, das kann das Tiefste, das kann vielleicht das Abwechslungsreichste, was auch immer sein. Und dann versuche ich immer ein Element noch einzubauen, was kein anderer hat. So mache ich nicht etwas komplett Verschiedenes, was dann vielleicht auch nicht ins Ranking führen würde, weil es einfach die Leute dort nicht erwarten. Das heißt, eine gewisse Erwartungshaltung will ich schon stillen mit dem Content, den vielleicht in der gewissen Art und Weise, wie es die anderen auch machen. Aber dann versuche ich etwas Überraschendes zu bringen in Form von einer anderen Experience. Bei uns sind es dann die Webinare und Podcast-Folgen, die wenigsten bei sowas A zur Verfügung haben, B dann auch vielleicht gar nicht einbinden. In anderen Fällen, bei anderen Kunden, können das auch immer irgendein Konfigurator sein oder was auch immer. Aber so würde ich immer herangehen. Gucken, wie kann ich contentmäßig, also du kannst ja mal deine Meinung gleich dazu sagen, dieses contentmäßig etwas in Anführungszeichen vom Aufbau her kopieren, inhaltlich vielleicht verbessern, wobei das immer eine subjektive Wahrnehmung ist, und dann noch ein Experience-Element dazu packen, was nicht einfach ist, wo man sicherlich auch ein bisschen drüber nachdenken muss, was die anderen alle nicht haben. Und ich habe das Gefühl, dann hat man auch eine sehr gute Chance, nach ganz oben zu kommen in den Rankings.
Ja, also würde ich dir komplett zustimmen. Ja, ich nenne das, also ich häufig nenne ich das, das ist halt entweder andere Medien oder Mikro-Content, den man nochmal einfügt. Ja, also andere Medien ist natürlich immer ein bisschen aufwendiger. Man braucht den Podcast und man braucht das Video, wobei man sowas auch mit Hilfe von bestimmten Tools so ein bisschen auch vereinfachen kann in der Erstellung. Ja, oder Mikro-Content ist auch relativ einfach. Also zum Beispiel das, was im Text steht, nochmal unterstützen durch eine Illustration oder durch eine Kurzanimation oder ganz einfach durch Icons oder GIFs, ja, das hat der Wettbewerb meistens nicht, ist aber viel visueller, viel anschaulicher, und wenn es zum Text passt, ja, dann hat das natürlich auch entsprechend Mehrwert. Und vor allem, wir kommen nochmal auf andere Kanäle, ja, also wir kommen zum Beispiel dann nochmal in die, ne, als SEO würde ich jetzt sagen, dann nochmal in die Bildersuche rein, wenn ich nicht nur so ein Stockfoto habe, ja, sondern eine Illustration, die wirklich passt, ja, oder über Podcasts, ja, können wir dann auf unterschiedlichen Audioplattformen diesen Podcast noch spielen oder Videos dann entsprechend auf YouTube und dementsprechend auch wieder in der Suche als Videoformat. Ja, das ist natürlich was, wo man sich deutlich abheben kann und gleichzeitig noch viel, viel mehr Reichweite erzielt. Ja, das stimmt.
Hast du noch was für uns?
Was mir gerade eingefallen ist, als du gerade erzählt hast, mit diesem einen Element, was sich unterscheidet zum Wettbewerb. Ja, da ist mir ein Beispiel eingefallen, was zum Beispiel Springlane, ich glaube, da hatte ich das gesehen, ganz gut macht. Ja, wir haben ein Content-Format, einen größeren Content-Hub vielleicht zum Thema vegan leben. Ja, und auf dieser Seite wird mir erzählt, ja, wie das funktioniert, vegan zu leben. Ja, und da gibt's vielleicht so ein paar Tipps und Tricks, ja, vegan leben und ein paar Rezepte vielleicht noch, ja, Content-Hub-mäßig verlinke ich dann auf die Rezepte zum Beispiel als nächstes Content-Format. Und dann hat Springlane gesagt, okay, aber Rezepte und Tipps und Tricks, ja, das haben die anderen auch, ja, das haben irgendwelche Gewürzanbieter vielleicht auch. Wir machen jetzt nochmal was anderes, und zwar machen wir eine 30-Tage-Challenge vegan leben. Ja, also man kann sich dann eintragen und dann wird man 30 Tage mit E-Mails bombardiert, wollte ich gerade sagen, er bekommt 30 Tage lang E-Mails freiwillig, ja, wie man wirklich ganz praktisch sein Frühstück, sein Mittagessen, sein Abendessen auf vegan umstellen kann, nach und nach. Ja, also es ist ein gutes Content-Format, was einfach andere nicht haben und was dann auch natürlich nochmal den ausschlaggebenden Punkt macht, ja. So. Ne, wir haben jetzt über ganz viele unterschiedliche Sachen geredet, also neue Medien, neue Content-Formate schaffen, neue Elemente hinzufügen, den Inhalt an sich sich vorknüpfen und nur auf einem Inhalt drauf rumdenken, zu überlegen, wie kann man Inhalte miteinander verbinden. Das klingt jetzt alles erstmal nach, wow, okay, aber ich habe mit Content-Marketing schon so viel zu tun, ja, ich brauche auch ständig neue Inhalte, ja. So vielleicht so eine Daumenregel, die ich mir irgendwann mal auferlegt habe, die ich auch vielen meiner Kunden und Kundinnen so mitgebe. 50% der Zeit sollte in die After-Publishing-Phase gehen. Also 50% meiner Zeit investiere ich darin, bestehenden Content zu optimieren. Ja? Und da nehme ich mir den Content vor, der schon gut läuft. Ja? Also nehme mir Content vor, der viel Traffic hat, der gute Nutzersignale hat, der nah am Business dran ist, also nah am Produkt oder nah an der Dienstleistung. Und diese Unicorns, nenn es wie du möchtest, also diese paar 3-5% des Contents, der wirklich, wirklich schon gut läuft, die kann ich auf die Spitze treiben. Und das ist mein Hero-Content. Ja, und damit gehe ich raus und sage, das ist, hier werde ich nicht nur Durchschnitt, sondern Bester. Ja. Und das ist vielleicht nochmal so eine Richtlinie, ja, so wie man jetzt auch direkt loslegen kann. Auf diesen Inhalten würde ich am Anfang rumdenken. Ja.
Ich könnte dir stundenlang zuhören. Also bei dem Seminar, waren wirklich Punkte, ich würde jetzt sagen, ich bin ein erfahrener Content-Marketer, wo ich mir wirklich gute Ideen mitgenommen habe. Deswegen mein Appell nochmal an alle, die jetzt zuhören. Also wenn ihr ein paar Euro übrig habt, dann guckt euch das mal an. Das ist ein 2-Tage-Seminar bei uns. Ich werde das auch mal in die Shownotes nehmen. Das lohnt sich, weil ihr da wirklich sehr, sehr gute Ideen bekommt und auch gute Hilfsmittel an die Hand bekommt. Also niemand hat gesagt, dass es einfach ist, weil dann kann es ja jeder. Aber trotzdem ein paar Hilfsmittel an die Hand bekommt, wie man einfacher oder kreativer oder wie man an so eine Thematik halt auch herangeht. Ich würde jetzt nochmal konkret die Frage auch stellen. Du hast jetzt ein paar interessante Tipps mitgegeben, aber wo sollte denn ein Unternehmen anfangen zu optimieren? Was würdest du deinem Kunden jetzt raten?
Also vor dem Hintergrund, ich brauche ja irgendwann einen Return auf mein Content Marketing. Ja, also kein Unternehmen kann unendlich viel Geld rausballern für Content, der vielleicht dann am Ende nichts bringt. Ja. Natürlich, das muss man ein bisschen messen können. Also ich würde anfangen bei dem vielversprechendsten Content, der nah am Produkt dran ist, also in der Customer Journey relativ weit unten, wenn man sich so einen Funnel mal vorstellt, ja, also kurz vorm Kauf oder kurz vor der Kontaktanfrage und der nah an meinen bestehenden Seiten dran ist, ja, also wo ich halt schon diesen Netzwerkeffekt früh aufbauen kann, ja. Bevor ich jetzt einen Hero-Content veröffentliche, der ganz weit weg ist, ja, das ist vielleicht, da brauche ich noch vielleicht richtig lange, bis ich den irgendwie mit meiner Dienstleistung verbunden habe, ja, bis ich da wirklich auch was verkaufe. Deswegen würde ich Unternehmen raten, ja, nehmt euch die, ich hatte es eben diese Unicorns gesagt, also nehmt euch die Themen vor, die wirklich nah an eurem Business-Zweck dran sind, ja, und fangt damit an und geht da auch wirklich aufs Ganze. Also versucht Content Experience schon in den Prozess mit reinzubringen, also zum Beispiel, bevor ihr den Text an die Texterin brieft, ja, beantwortet schon diese Frage, what's next, und beantwortet die Frage, was ist das Ziel von dem Content Asset, ja, damit es nicht gar nicht erst dahin kommt, dass das Content veröffentlicht wird, der nicht strukturell mit dem Rest verbunden ist. Ja. Ich glaube, ja, so kann man anfangen, nah am Produkt und wirklich mit der vielversprechendsten Idee, die wirklich ganz nah am Thema dran ist.
Sehr cool, lieber Philipp. Dann würde ich sagen, wir sind soweit durch. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, also Philipp kann man ganz gut erreichen über diverse Social Media oder ihr googelt einfach mal Philipp Tusch und hängt ein OMT hinten dran, da findet ihr seinen Speaker, sein Expertenprofil bei uns und auch alle Kontaktmöglichkeiten, die ihr braucht. Im Zweifel könnt ihr auch immer mir schreiben, ich leite das auch gerne weiter. Also wenn ihr Fragen habt zum Thema Content Experience oder vielleicht zu seinem Seminar, das würde mich natürlich persönlich freuen, weil das Format, das hat jetzt zweimal stattgefunden, da würde ich mich sehr freuen, wenn wir das langfristig etablieren können, wenn da auch wirklich eine Nachfrage ist, weil der Inhalt war definitiv super und hat Spaß gemacht. Dementsprechend danke an dich, Philipp, und liebe Grüße an dein Team, die kenne ich ja fast alle.
Ja, danke für die Einladung.
Wir hören uns nächste Woche wieder und dann habe ich wieder einen tollen Gast für euch. Thema verrate ich noch nicht. Lasst euch überraschen. Bis dann, wir sind raus. Tschüss. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Philipp habe ich etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges für euch. Am 12.11. findet unsere Konferenz statt und ja, sie findet offline statt. Auch online, also hybrid. Ihr könnt auch ein Online-Ticket buchen. Aber endlich wieder offline in einem 2G-Format. Das bedeutet, wenn ihr genesen oder geimpft seid, dann dürft ihr vorbeikommen und mit in unsere Konferenz-Bubble reinkommen. So versuchen wir, ein Event auf die Beine zu stellen, was sich so anfühlen soll, wie, ja, wie wir es noch vor Corona kennen. Und
ja, wir sind auf euch angewiesen. Wir haben das jetzt auf Biegen und Brechen umgesetzt, haben uns wirklich auch um eine neue Location mussten wir suchen und haben sie auch gefunden in Mainz, und zwar eine wunderbare Location, und zwar die Pyramide Mainz. Wenn ihr mehr Infos haben wollt, geht mal auf omt.de/Konferenz. Der Link ist auch unten in den Shownotes. Dann könnt ihr euch oben ein Infopaket runterladen. Und da kriegt ihr alle Informationen. Ich hoffe, ich begrüße euch dann in Mainz. Wir haben noch Tickets. Und ja, wir wollen auch noch welche verkaufen, damit es ein Event wird, das für alle am Ende ein cooles Event war. Ja, damit ein paar Leute zusammenkommen, dass wir ein paar Leute wieder sehen. Damit die OMT-Familie wieder ganz viel OMT-Liebe versprühen kann. In diesem Sinne, ich bin raus. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Und ich hoffe, dass wir uns am 12.11. in Mainz, in der Pyramide, dann auch persönlich treffen. Bis dann, euer Mario.